Ja, vielen Dank, Frau Gehring, für die freundlichen Worte zu Beginn. Ich bin in der Tat kein Rousseau-Spezialist, überhaupt kein Spezialist in der Philosophie-Geschichte. Und deshalb ist mein Einstieg in das Thema, das mit meinem Titel angedeutet wird, eher über ein bekanntes Zitat von Rousseau, nämlich ein bekanntes Zitat aus dem Emile, das lautet: Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen des Menschen. Der Mensch liebt die Missgeburt, das Ungeheuer. Nichts will er haben, wie es die Natur gemacht hat, selbst dem Menschen nicht. Man muss ihn wie ein Schulpferd für ihn dressieren, man muss ihn nach seiner Absicht stutzen, wie einen Baum seines Gartens. Was mich hier interessiert, ist die Grundidee einer guten, jedenfalls insgesamt guten Natur, aber auch einer insgesamt guten Natur des Menschen. Von Natur aus ist die Natur, von Natur aus ist der Mensch eigentlich gut. Die Kultur, die Zivilisation ist es, was ihn verderbt erscheinen lässt. Rousseau steht ja nicht allein mit dieser, sagen wir, Apotheose der Natur in der Zeit der Aufklärung. Auch ganz anders orientierte Philosophen dieser Zeit, viele der Philosoph, der Vorbereiter der Französischen Revolution, zum Beispiel D'Holbach, haben von der Natur viel gehalten. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, dass die Natur eine stadtbekannte Persönlichkeit sein muss, weil sich viele ihrer intimen Bekanntschaft rühmen. D'Holbach zum Beispiel, der ansonsten ja ein harscher Kritiker von allen Ordnungsgefügen, vor allen Dingen aber des Ancien Regime und der katholischen Kirche war, hat tatsächlich in seinem Hauptwerk ein sogenanntes Gesetzbuch der Natur geschrieben, aus dem er gültige Weisungen auch für die Kultur abzuleiten versucht. Zum Beispiel eine sehr beredsame Eloge für die moralische Erlaubtheit des Suizids. Der Suizid sei entgegen der Meinung von John Locke und Kant erlaubt, weil er eben einer natürlichen Neigung entspreche. Interessant ist diese, sagen wir, Idealisierung oder die Bewertung der Natur als im Prinzip gut mit Einschränkungen, nicht nur deshalb, weil wir heute in einer Zeit leben, in der Bio, Öko und Naturprodukte aller Art ein Prä haben, bis hin zur natürlichen Schönheit, die man allerdings durch künstliche Kosmetik noch etwas auffrischen kann. Aber es ist ganz entscheidend, dass die natürliche Schönheit, die natürliche Zusammensetzung eines Nahrungsmittels weiterhin einen ganz überwiegend positiven Unterton hat, positiv konnotiert wird und diese Konnotation seit Jahrhunderten bis heute selbstverständlich auch kommerziell ausgenutzt wird. Und das hat seinen Hintergrund in dem, was ich einmal Natürlichkeitsbonus genannt habe. Im Alltagsdenken, in den spontanen Einstellungen gegenüber nicht nur Produkten, gegenüber Vorgängen, vor allen Dingen aber gegenüber Eingriffen in die natürliche Beschaffenheit des Menschen, macht der Unterschied zwischen natürlich und künstlich für die Bewertung einen erheblichen Unterschied. Auf der Ebene der außermoralischen Bewertung, also der Überzeugung darüber, was gut und erstrebenswert ist, aber besonders auch bei den Urteilen über die Legitimität von Eingriffen in die Natur. Übel und Risiken, die aus der Natur stammen, scheinen insgesamt sehr viel eher toleriert zu werden als Übel und Risiken, die anthropogen sind, die aus der menschlichen Sphäre kommen. Auch wenn sie, sagen wir rein statistisch gesehen, sehr viel bedrohlicher sind. Sie werden überwiegend als weniger bedrohlich empfunden. Aber vor allen Dingen sind Eingriffe zur Verhinderung natürlicher Übel eher umstritten als entsprechende Eingriffe zur Verhinderung anthropogener Übel. Also Kriminalitätsbekämpfung wird von den meisten als ein sehr viel wichtigeres Ziel gehandelt als zum Beispiel mit gleichem Resultat zu erwartende medizinische Verbesserungen. Die Gefährlichkeit einer Sache, solange man die Gefährlichkeit durch eine wie immer geartete Funktion von Schadensausmaß und Schadenswahrscheinlichkeit berechnet, trifft eben nicht das, was gefährlich als gefährlich empfunden und entsprechend gefürchtet wird. Für die subjektive Wahrnehmung eines Risikos macht es einen großen Unterschied, von wem und von welcher Instanz dieses Risiko ausgeht. Ob das zum Beispiel ein Chemiekonzern ist, der von vornherein schlechte Karten hat, oder ob das natürliche Faktoren sind. Denken Sie an die sehr unterschiedliche Wahrnehmung von natürlicher Radioaktivität und künstlich in die Atmosphäre durch Kernkraftwerke möglicherweise und andere zivilisatorische Produkte entlassene Radioaktivität. Der Vorwurf an die moderne Medizin, Gott zu spielen und sich gewissermaßen eine Schöpferrolle anzumaßen, ein Akt der Hybris zu begehen, ist regelmäßig nur dann zu hören, wenn die Medizin aktiv in ein Geschehen eingreift, in ein als natürlich gesehenes Geschehen, nicht dann, wenn sie gewissermaßen einem unheilvollen Geschehen, meinetwegen ein Krankheitsgeschehen oder ein Geschehen der Behinderung oder der zunehmenden Abnahme von Kräften, nicht wenn sie das zulässt, obwohl sie eingreifen könnte. Es gibt in unserer Zeit, wie Sie sicher wissen, eine starke Tendenz, zum Beispiel die Impfung von Kindern gegen Infektionskrankheiten zu verweigern oder sich diesem Trend nicht anzuschließen, besonders natürlich in einigen weltanschaulich religiös geprägten Gruppen. In der Nordostschweiz hat das auch schon zu medizinisch spürbaren Gefährdungen geführt infolge des starken Vorkommens von anthroposophischen Eltern, die ihre Kinder gewissermaßen aus weltanschaulichen Gründen nicht impfen lassen. Die Angst vor dem Risiko des Impfens scheint höher zu sein, scheint massiver zu sein als die Angst vor der Ungeimpftheit der Kinder, die bestimmten Infektionen und den damit verbundenen Risiken andernfalls ausgesetzt sind. Kann man diesen Natürlichkeitsbonus, auf den ich hier nur stichwortartig eingehe, kann man den begründen? Das ist meines Erachtens sehr schwierig, denn natürliche Risiken, natürliche Gefahren sind nicht ohne weiteres besser vermeidbar als künstliche Gefahren und Risiken. Sie sind auch nicht durchweg besser bekannt. Obwohl eine Meinung vorzuherrschen scheint, dass wir die natürlichen Risiken besser kennen, weil wir mit ihnen als Gattung gewissermaßen immer schon gelebt haben, während viele technische und andere zivilisatorische Risiken neu sind und mit ihnen nur wenig Erfahrung besteht. Das ist aber, das ist eine lange Diskussion, wahrscheinlich auch keine gute Begründung. Die Zusammensetzung vieler synthetischer Produkte ist besser durchschaubar und in ihren Risiken oft besser absehbar als die von Naturmitteln, einschließlich von Naturheilmitteln, bei denen ein gewissermaßen Vorurteil besteht, dass sie insgesamt günstiger, risikoärmer sind als chemische Mittel, die allerdings keineswegs in ihrer Zusammensetzung besser bekannt sind, sondern vielmehr angesichts der Unabsehbarkeit ihrer vielen Inhaltsstoffe oft bestimmte Risiken unbekannter Art bergen. Kann man diese psychologische Basis des sogenannten Natürlichkeitsbonus psychologisch erklären? Gibt es Erklärungsansätze? Meines Erachtens gibt es die durchaus. Das ist allerdings jetzt ein spekulativer Exkurs. Ich denke, nach der Theorie der kognitiven Dissonanz oder auch nach deren spezielle Ausgestaltung von Lerner in der sogenannten Just World Hypothesis, also der Theorie, dass wir eher dazu neigen anzunehmen, dass die Welt gerecht ist, als dass sie ungerecht ist. Und unsere Wahrnehmung so gesteuert wird durch unbewusste Kräfte, dass wir möglichst wenig an Dissonanzen zwischen Bewertungen und Wahrnehmungen und theoretischen Überzeugungen empfinden, lässt sich erklären, dass die Menschheit möglicherweise prädisponiert ist zu einer eher positiven, zu einer idealisierenden Einschätzung natürlicher Faktoren, weil sie über Jahrtausende, über Jahrzehntausende und Hunderttausende hinweg mit der Natur gelebt hat, aber keine Mittel hatte, die Natur in ihrem Walten wesentlich zu beeinflussen. Das heißt, natürliche Risiken waren unabänderlich, mussten hingenommen werden. Und daraus könnte sich eine erhebliche Toleranz gegenüber natürlichen Risiken entwickelt haben, die sich nicht in ähnlicher Weise gegen zivilisatorische Risiken, zum Beispiel gegen betrügerische Nachbarn, gegen mörderische Verfolger, also über anthropogene Verfahren entwickelt hat. Das ist die Theorie, dass es psychologisch eigentlich nur ein Gewinnspiel sein kann, wenn man sich den Gefahren, denen man ohnehin nicht entgehen kann, einschließlich eigener Krankheiten, Behinderung und Tod, gewissermaßen denen keinen emotionalen Aufwand widmet, keine Handlungsbereitschaften mobilisiert, während verhinderbare und in ihrem Wirken durchaus durch eigene Anstrengung bekämpfbare Gefahren diese Emotionen, Einstellungen und Handlungsbereitschaften möglicherweise eher rechtfertigen. Das alles war nur Vorgeplänkel zu meinem eigentlichen Thema, das eigentlich eher historisch orientiert ist. Mir geht es ja um die sogenannten, von mir sogenannten Anti-Rousseauisten, vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts. Und ich habe mir da vier Autoren herausgesucht, die ich Ihnen präsentieren möchte. Schopenhauer, Mill, James und Schweitzer. Die Liste könnte nicht heterogener sein. Es handelt sich um vier Denker mit sehr unterschiedlichem intellektuellem Habitus, mit sehr unterschiedlichem Hintergrund. Nicht jeder wäre vielleicht auch bereit, Albert Schweitzer als Denker überhaupt ernst zu nehmen. Er kommt in Philosophie-Lehrbüchern gewöhnlich nicht oder nur am Rande vor. Für mich war es aber ein Abenteuer, gewissermaßen zu sehen, dass diese Anti-Rousseauisten, wie ich sie jetzt einmal nenne, eine Fülle von Gemeinsamkeiten aufweisen, die mir vorher nicht in derselben Weise, also vor der Einladung hier nach Darmstadt, nicht in derselben Weise bewusst waren, weshalb ich mir vorgenommen habe, Ihnen etwas zu präsentieren, was eben nicht die historische Reihenfolge einhält, sondern gewissermaßen diese Autoren, deren Philosopheme nach bestimmten Topoi geordnet hier zu bieten, und zwar nach den verschiedenen Gemeinsamkeiten, die sie alle gewissermaßen dem rousseauistischen Präjudiz einer guten Natur und auch einer guten menschlichen Natur entgegensetzen. Was diese vier Denker eint, trotz ihrer sehr unterschiedlichen Hintergründe, ist ihr gewissermaßen einseitig negativistisches Bild von der Natur, vor allen Dingen von der außermenschlichen Natur. Bei all diesen Denkern findet sich durchgängig ein gewisses polemisches Moment, ein Moment der Übertreibung. Und das hat auch eine klare Stoßrichtung, nämlich diese Übertreibung zielt auf eine sehr fundamentale Kritik der populären, idealisierenden Denkweisen der Natur. Nach diesen vier Denkern ist die Natur nicht moralisch indifferent, sondern sie ist überwiegend zerstörerisch, verschwenderisch. Und der Blick des Menschen auf die Natur, dieser, sagen wir, rosarot eingefärbte Blick, ist schlicht eine Illusion. Es ist eine Art von Selbsttäuschung, die erklärungsbedürftig ist. Die Natur wird beschrieben in gewissermaßen in einer besonders schonungslosen und naturalistischen Weise, naturalistisch jetzt im literaturwissenschaftlichen Sinne, im Gegensatz zu realistisch, der Naturalismus greift Themen auf, die die Realität in ihren abgründigen, hässlichen, in ihren unappetitlichen Aspekten darbietet. Bei Schopenhauer ist das schon ganz klar entwickelt. In seiner Naturkonzeption entwickelt Schopenhauer eine Art Proto-Darwinismus. Die Natur verfolgt keine eigenen Zwecke, aber wenn man ihr Zwecke unterstellen will, wenn man ihr gewissermaßen modern gesprochen bestimmte Formen von Teleonoma-Struktur zuschreiben möchte, dann sind die einzigen Zwecke Selbsterhaltung und Fortpflanzung oder wie man auch sagen könnte Fortpflanzung und als Mittel dazu Selbsterhaltung, zumindest soweit es die Fortpflanzung erfordert. Die Gerichtetheit der natürlichen Prozesse ist nichts anderes als ein Resultat der gelungenen wechselseitigen Anpassung, also einer Art Koevolution. Sie ist letztlich eine Projektion. Diese Gerichtetheit empfinden wir als der Gerichtetheit unseres eigenen Wollens, unserer eigenen absichtsvollen Handlungsweisen analog. Und deshalb erscheint uns zwischen den natürlichen Wesen und ihren jeweiligen Lebensverhältnissen eine Passung zu bestehen. Der Ameisenbär eben und die Termiten verhalten sich nach Schopenhauer, zitiere, wie ein Willensakt zu einem Motiv. Die passen haargenau zusammen. Im Hintergrund steht ja eine Lamarck'sche Evolutionstheorie, die aber nichts daran ändert, dass die Mechanismen der Natur in keiner Weise, in irgendeiner Weise aufbauend, vorbildlich oder bewundernswert sind. Es ist ein Mechanismus. Zweitens, eine extrem antagonistische Deutung des Kampfes ums Daseins. Dieser Ausdruck findet sich bei Schopenhauer noch nicht, aber implizit wird der Struggle for Existence, der bereits, sagen wir, als Mechanismus sehr deutlich vorkommt, als ein wechselseitiger Vernichtungskampf beschrieben, als ein Ausbeutungssystem, gewissermaßen als eine einzige Nahrungskette. Diese Deutung hat mit Darwin, wie wir wissen, nicht viel zu tun. Struggle for Existence ist kein antagonistisches Verhältnis, sondern ist nur ein Konkurrenzverhältnis, das nicht unbedingt ein Verdrängen oder ein Kampfgeschehen impliziert. Mein Kollege Wolfgang Weimer hat interessanterweise darauf hingewiesen, dass hier vielleicht auf Adolf Hitler durch seine Schopenhauer-Lektüre, er hatte ja immer Schopenhauer bei sich, Nietzsche, dass hier diese Konzeption möglicherweise für Mein Kampf eine gewisse Bedeutung gehabt haben könnte. Evolutionsgeschehen, Struggle for Existence, wird hier als ein Kampf aller gegen alle beschrieben, in einer nicht realistischen, aber von Schopenhauer künstlich aufgeheizten antagonistischen Bedeutung. Und drittens soll der Stufenbau des Organischen als gewissermaßen nicht als eine Schwächung des urtümlichen Dranges der Natur gelten, sondern als eine Eskalation dieses Dranges. Darauf komme ich noch zurück. Bei Mill haben wir eine noch schwärzere Einfärbung der Natur. John Stuart Mill war ja, sagen wir, ein Anhänger des aufklärerischen Optimismus insgesamt. Die Natur wird aber im Gegensatz zur Menschheitsgeschichte und zur Kulturgeschichte in allen Schrecken gezeichnet. Und das ist ein typisches Zitat. Die Natur eignet sich gerade durch ihre Grausamkeit und durch ihre völlige Indifferenz gegen menschliche Empfindung nicht als moralisches Vorbild. Die Kritik am ethischen Naturalismus steht für Mill im Vordergrund. Vor allen Dingen in seinem frühen Essay Natur, Nature, gibt er eine sehr differenzierte Desillusionierung gewissermaßen der verschiedenen Bedeutung von Natur, die er sämtlich als ethisch irrelevant abtut. Die Natur ist vor allen Dingen in keiner Weise ein Vorbild für den Menschen. Deshalb wäre es nach Mill, nach diesem Mill, gewissermaßen absurd, so ähnlich haben ja später Darwin oder auch Huxley argumentiert, wäre es absurd, in irgendeiner Weise uns bei der Frage, was wir tun sollen, an natürlichen Vorgängen zu orientieren. In der üblichen emphatischen, rhetorischen Weise ist dieser letzte Satz hier in dem Zitat typisch. Wenn es überhaupt so etwas wie eine Reductio ad absurdum gibt, dann haben wir es hier mit einer zu tun. Der Naturalismus, der ethische Naturalismus, ist schlicht abwegig. Für Mill war aber natürlich die Skepsis die Natur auch durch seine sozialpolitischen Anliegen bedingt. Denn er kämpfte als Politiker, als Member of Parliament, als Mann des öffentlichen Lebens gegen Vorurteile, die sich gerade auch auf vermeintliche Naturgegebenheiten stützten. Damals war das Argument der Natürlichkeit, der Gottgewolltheit, der gewissermaßen Verankertheit in der Natur der Dinge ein Standardargument, wie bis ins 20. Jahrhundert hinein, vor allen Dingen auf Seiten der Konservativen und vor allen Dingen hinsichtlich der Naturgegebenheit der gesellschaftlichen Schichtung, vor allen Dingen der Aristokratie. Die Privilegien der Aristokratie werden in seinem nicht ökonomischen, sondern eher sozialphilosophischen Hauptwerk Principles of Political Economy ja ausgesprochen scharf kritisiert, zum Beispiel die erhebliche Ungleichverteilung des Landbesitzes in England. Aber ihm ging es auch um die Frauenbefreiung und die Gesellschaft, die Aufwertung der gesellschaftlichen Stellung der Frauen, die damals wie auch vielfach bis in unsere Tage mit Argumenten der natürlichen Ungleichheit der Geschlechter begründet wird. Das heißt, Mill sah ganz klar, dass der Naturbegriff für die Frauenemanzipation eine Schlüsselbedeutung bekommt. Seine Überzeugung war, dass die Kultur, die Zivilisation, die Geschichte dem weiblichen Geschlecht bisher einfach keine Chance gegeben hat, ihre natürlichen Fähigkeiten zu beweisen. Und er war überzeugt, dass, wenn das passieren würde, es zu einer Ausgleichung der zivilisatorischen Wertschätzung beider Geschlechter kommen würde. Und Mill hat vor allen Dingen auch eine im Ansatz psychologische Erklärung, zumindest angedeutet dafür, warum die Naturidealisierung mehr oder weniger unausrottbar ist. Er hat das in ironischer Form getan. Das ist ein Zitat wieder aus dem Essay Natur. Interessant sind die letzten vier Zeilen, wo er das Aufspannen eines Regenschirms als Frevel gegen die Natur bezeichnet, was ja niemand bezeichnen würde. Regenschirme sind erlaubt, aber Kraftwerke möglicherweise, ich paraphrasiere jetzt mal Heidegger, also das in den Strom gestellte Großkraftwerk mit der Verunstaltung ganzer Täler, ist zweifellos gottlos. Es müsste als gottlos gelten, auch das Aufspannen eines Regenschirms, wofür es doch sicherlich niemand hält. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, auch wenn eine dahin neigende Empfindung gelegentlich unterschwellig spürbar wird. Er sieht also durchaus diese Vergewaltigung der Natur durch die Zivilisation, das sich Widersetzen gegenüber der Natur hat ein Unbehagen zur Folge. Und diesem Unbehagen, das wir ja mit dem Zeitalter des Umweltschutzes vielleicht viel zu wenig empfinden. Dieses Unbehagen ist ein Faktum, ist ein anthropologisches Faktum, das wir unsere Aufmerksamkeit richten müssen. Ja, zuletzt zu diesem Punkt Albert Schweitzer. Albert Schweitzer überbietet fast Schopenhauer und Mill noch in seiner negativistischen Darstellung der natürlichen Zusammenhänge. In dem Buch der Natur zu lesen, ist schaurig. Die Grausamkeit ist sinnlos. Und er denkt hier vor allen Dingen an das, was er in Lambarene, wo er ja einen großen Teil dieser Schriften verfasst hat, ständig vor Augen sieht. Ich habe gerade vor kurzem noch mal diesen schönen Erinnerungsband zwischen Wasser und Urwald gelesen. Das ist sehr plastisch. Die tägliche Realität in vielen afrikanischen Ländern nicht viel anders aus, ist eben eine extrem belastende, weil einfachste Erkrankungen, die seit Jahrhunderten erforscht sind, nicht geheilt werden können, weil die Ressourcen fehlen. Daran fehlt es auch schon zu Schweizers Zeiten. Aber er sieht, ein Kind atmet die falschen Bazillen ein, Leiden und früher Tod sitzen in ihm, weil sich diese edlen, diese niedersten Wesen sich in seinen edelsten Organen vermehren und ihrer Natur folgen. Das hat Albert Schweitzer im Jahre 1919 geschrieben, aber spätere Stellen lesen sich ganz ähnlich. Er unterschlägt in dem, was er über die Natur schreibt, selbstverständlich auch die, sagen wir, auf die Moral des Menschen, also auf das Antidot gewissermaßen zielenden Vorgeplänkel, die durchaus natürlichen Wurzeln der Fähigkeit zu Mitleid und Altruismus, zum Beispiel im Brutpflegeverhalten oder bei der gruppenbezogenen Solidarität bei Rudeltieren, von den Versuchen und Beobachtungen von Franz de Waal bei Menschenaffen konnte er noch nicht viel wissen. Aber es gab ja schon Kropotkin, der in seiner Theorie gerade die altruistischen Seiten, auch gerade der Wolfsrudel in Sibirien, die ihm sehr vertraut waren, hervorgehoben hat. Für ihn war Kooperation, die Fähigkeit zur Kooperation, ein Grunddatum der Natur und hat ihn in seinem anarchistischen Überzeugung eher bestätigt. Bei Schweitzer haben wir aber ganz offensichtlich dieses Schwarz-Weiß-Bild. Interessanterweise sind alle diese Anti-Rousseauisten nicht durchweg konsequent, sondern es kommt bei allen zu nicht zu übersehenden Ambivalenzen. Es gibt bei vielen einen gewissermaßen abweichenden Subtext, den man aus ihrem Text herauslesen kann. Das findet sich ganz deutlich bei Schopenhauer, der natürlich eine Philosophie voller Ambivalenzen, vielleicht sogar eine Philosophie der Ambivalenz geschrieben hat, die ihn für viele zum Freund, aber für viele eben auch zum Feindbild gemacht haben. Bei Schopenhauer finden wir auch natürlich die Anerkennung von Anagenese, die kann er nicht leugnen, also die Tatsache, dass in der Natur eine gewisse Höherentwicklung nach welchem Kriterium auch immer stattgefunden hat, dass es nicht gleichgültig ist, ob wir von Pantoffeltierchen oder von Wirbeltieren oder von Menschen sprechen. Es gibt eine echte, sagen wir, eine echte Form von Fortschritt, ob man das Kriterium der Differenziertheit oder der Integration anwendet oder ob man weitergehende Kriterien wie Bewusstseinsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Moralfähigkeit und so weiter anwenden. Es gibt zweifellos diese Schichtung, die auch chronologisch in der Geschichte der Natur ungefähr linear verläuft. Es gibt vor allen Dingen aber die These, dass sich auf den höheren Stufen der Weltwille nicht nur deutlicher zeigt, sondern sich auch zunehmend reflektiert. Also so etwas wie eine hegelsche Wendung, dass der Wille hier statt Geist gewissermaßen eine Reflexionsgeschichte durchläuft, indem er immer höhere Stufen der Selbsterkenntnis gewinnt und dadurch auch zu einer Zähmung, zu einer Kultivierung, einer Überhöhung oder Sublimierung dieses Willens, dieses, sagen wir, bloß auf Triebbefriedigung zielenden Form von Konatus aus ist. Anders wären zum Beispiel Täuschung oder Selbsttäuschung gar nicht möglich und wären auch diese vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten im menschlichen Schicksal nicht denkbar, die ihn geradezu dem Animal Metaphysicum machen, das der Mensch auch nach Schopenhauer darstellt. Also ohne diese Unsicherheiten, ohne die Triebentbundenheit, ohne die, sagen wir, Freiheit des aus der Schöpfung Freigelassenen, gäbe es viele der Probleme nicht, die wir mit unserem Leben haben, gäbe es nicht die philosophischen Fragen, die wir stellen. Das ist eine unfreiwillige Annäherung an Hegel und die ist selbstverständlich ein Fortschrittsmodell. Die Natur wird aber vor allen Dingen auch unter ästhetischen Gesichtspunkten aufgewertet. Ähnlich wie bei Kant wird sie dem Kunstschönen durchaus an die Seite gestellt. Sie wissen, dass in der Geschichte der Ästhetik das Naturschöne eher eine zweitrangige Rolle gespielt hat. Bei Hegel eine ganz geringe, bei Kant eine stärkere, bei Schopenhauer ebenfalls wieder eine stärkere. Heute sind diese Ansätze vor allen Dingen für die Landschaftsgestaltung, also für die gezielte Verschönerung der Natur von unschätzbarem Wert. Auch bei John Stuart Mill haben wir interessanterweise keine durchgängige Abwertung der Natur und des Natürlichen. Denn eines der bekanntesten Sätze von John Stuart Mill, zitiert in der Einleitung zu dem weltumstürzenden Buch Grenzen des Wachstums von Meadows aus dem Jahr 1971, man muss immer schon überlegen, das ist schon ziemlich lange her, 1971, war genau dieses Mill-Zitat. Mill war ja einer der wenigen Philosophen und Nationalökonomen, die eine Empfehlung des Nullwachstums gegeben haben, den sogenannten Stationary State, den stationären Zustand. Man glaubt seinen Augen kaum. Mill hat die Meinung vertreten, dass der materielle Wohlstand zu seiner Zeit ausreichend war und dass er weitere menschliche Anstrengungen im Grunde nicht lohne. Es komme vielmehr darauf an, die Bevölkerung zu reduzieren, die sehr schnell zu seiner Zeit, gerade in England, wachsende Bevölkerung. Es komme darauf an, aber vor allen Dingen auch die Natur zu erhalten und davon zu verschonen, von der, sagen wir, Dampfwalze der Industrialisierung. Heute würden wir ja unter anderem auch von den Sprawling Cities sprechen, also von dem enormen Flächenverbrauch durch das unbegrenzte Wachstum der Städte, zu verschonen. Und das hängt zusammen mit seiner durchaus persönlichen Naturliebe und seiner echt empfundenen Sorge, dass die Zukunft der Industrialisierung, keine unbegründete Sorge, er kannte ja den Zustand der Welt um 1900 nicht, er kannte nicht Dickens, er kannte nicht Dickens schwarzes London, er kannte nicht das Ruhrgebiet. Er hat sich auch ein Naturschutzprogramm vorgenommen mit dem expliziten Wunsch, möglichst viel von der unbeeinträchtigten Natur zu erhalten. Und hier finden wir gar keine negativistischen Töne mehr, sondern eine tief empfundene Liebe zu gerade der unberührten, zu der noch nicht durch den Menschen eroberten Natur. Bei Schweitzer wird diese Ambivalenz gewissermaßen tragend, denn Schweitzer ist ja nicht nur der Schöpfer einer negativistischen Naturkonzeption, sondern gerade im Gegenteil der Schöpfer der Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben in allen seinen Erscheinungsformen. Und man fragt sich bei der Lektüre Schweitzers, wieso sollen wir uns mit diesem Leben eigentlich so intensiv anfreunden, wie Schweitzer das von uns erwartet, wenn dieses Leben doch das Leben von Naturwesen sind und diese Wesen zutiefst negativ bewertet werden müssen. Warum darf man Bakterien nicht zerstören? Schweitzer beschuldigte sich, Massenmörder von Bakterien zu sein, durch die Gabe von Antibiotika. Warum sollen wir Pflanzen schützen? Schweitzer lehnte das Schneiden von Pflanzen, zum Beispiel von Blumen zum Verschönerung von Wohnungen kategorisch ab. Und jedes Vernichten von Leben sei eine furchtbare Gedankenlosigkeit. Hier spielt natürlich viel des Pathos des Predigers eine Rolle. Man spürt hier den Kanzelprediger, der große Worte, vielleicht ohne immer ganz genau über deren Implikationen nachzudenken, im Munde führt. Aber es ist schon erstaunlich, dass dieses negativistische Bild der Natur einhergeht mit einer Aufwertung der Natur, auch vor allen Dingen durch eine Tendenz zum Panpsychismus, also zur Auffassung, dass die Natur bis in die kleinsten ihrer Einheiten hinein und in die frühesten ihrer Entwicklungsstadien hinein beseelt ist. Das Lebensprinzip wird stark mit Subjektivität assoziiert. Auch das Unbelebte soll über Empfindungsfähigkeit verfügen, was ja zweifellos zumindest psychologisch erklärt, warum das Schneiden von Schnittblumen für ihn eine Art Mord ist. Wie kann man sich an etwas Totem erfreuen, ist so die rhetorische Frage. Hier finden wir gewissermaßen diese Ambivalenz, die schon bei Schopenhauer angelegt ist, in einer extremen Weise zugespitzt. Ich komme zu der anderen Seite des Antirousseauismus, im Naturalismus, im Bild von der menschlichen Natur. Und hier haben wir auch wieder erstaunliche Übereinstimmung zwischen diesen vier Autoren zu konstatieren. Bei Schopenhauer ist das klar, der Weltwille ist nicht gewissermaßen mit sich im Reinen. Er ist zerrissen, er ist wesentlich zerrissen, dadurch, dass er subjektiv und intersubjektiv nicht gewissermaßen bei sich ist, sondern fast hegelsch gesprochen entfremdet, sich selbst entfremdet ist. Er teilt sich gewissermaßen dialektisch auf, wodurch eine unaufhebbare Spannung zustande kommt. Und das zeigt sich vor allen Dingen darin, dass der Mensch eben nicht überwiegend oder ausschließlich egoistisch motiviert ist, trotz des schönen Satzes, der Egoismus ist kolossal, er überragt die Welt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Für Schopenhauer ist das zweitwichtigste Motiv die Boshaftigkeit. Schopenhauer sieht als einer der wenigen Anthropologen, dass der Mensch nicht nur egoistisch ist, sondern dass er effektiv grausam ist, bösartig, dass er den Schaden des anderen will. Sehen Sie sich die linguistische Konjunktur des deutschen Begriffs Schadenfreude an. Das ist ein Begriff, der etwas Wichtiges benennt. Und Schopenhauer, der selber ja nicht ohne diese Emotion war, hat in sehr beredten Farben die Vielfalt der Boshaftigkeiten, die für den Menschen, wie wir heute wissen, auch für die höheren Tiere, also gerade für die Menschenaffen, charakteristisch ist, sehr klar gesehen. Wenn der Mensch ein bloßer Egoist wäre, wäre möglicherweise die Zahl der Kriege, Antagonismen, der Fanatismen sehr viel weniger hoch und bedauerlich, als es tatsächlich der Fall ist. Aber Gehässigkeit, Boshaftigkeit, Grausamkeit, Lust am Verrat, das sind charakteristische menschliche Eigenschaften, die jeder Idealisierung des Menschen zu einem guten Menschen hohn sprechen. Aber auch intrasubjektiv führt diese Dialektik zu einem Konflikt zwischen unterschiedlichen Willensrichtungen und führt zu einer inneren Zerrissenheit, vor allem deshalb, weil viele Triebe des Menschen, vor allen Dingen der Fortpflanzungstrieb, nicht in jeder Hinsicht mit dem Egoismus zu vereinbaren ist. Es gibt natürliche Ausnahmen vom universalen Egoismus, Verliebtheit zum Beispiel, wird von ihm ja als ein natürlicher Wahnzustand charakterisiert, der keine andere Funktion hat, als die Fortpflanzung sicherzustellen. Eine gewissermaßen List der Unvernunft, der sich kaum jemand entziehen kann, was aber ihre Wertung nicht erschüttert. Aber das ist temporär. Verliebtheit ist gewissermaßen, wie er so schön sagt, nur ein Knalleffekt, der sich sehr schnell gibt und dann dem Hickhack der Ehe gewissermaßen weicht. Das Mitleid, das in der Ethik von Schopenhauer eine Hauptrolle spielt, wird von ihm interessanterweise auch über weite Strecken als Naturphänomen gedeutet und keineswegs metaphysisch aufgeladen, so wie das seine offizielle Philosophie gewissermaßen postuliert, nämlich als eine Emotion, die ihre klar benennbare naturale Funktion in der Brutpflege hat, die gegenüber Nahestehenden geprägt ist. Mitleid mit Fernstehenden ist eine rare Erscheinung. Und dieses Mitleid ist vor allen Dingen im Nahbereich eine entscheidende Grundlage für alle nützliche Kooperationsbeziehungen. Es kann evolutionär erklärt werden und es wird von Schopenhauer auch evolutionär erklärt, obwohl er es gleichzeitig mystifiziert zu einer Art Wunder, die nach einer metaphysischen Erklärung einer Alleinheit des Willens, in der wir als Menschen alle miteinander und mit den höheren Tieren identisch sind, ruft. In dem Zusammenhang wird auch interessanterweise Rousseau in einer durchaus idealisierenden, ironischerweise, Weise evoziert. Er sei der größte Moralist der ganzen neuen Zeit. Und hier kommt jetzt Höhepunkt der Ambivalenz, die Wertung. Rousseau sei ein echter Zögling der Natur, der das spontane Mitleid kenne und das spontane Mitleid gegen die Mitleidlosigkeit der Zivilisation zur Sprache bringt. Das ist eine der wenigen Stellen bei Schopenhauer, in denen Rousseau erwähnt wird, typischerweise hier im Zusammenhang mit seiner naturalistischen Erklärung des Mitleids. Mitleid als Naturphänomen. Bei John Stuart Mill haben wir auch eine sehr starke Desillusionierung aller altruistischen Neigungen. Ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, wie weit die Anthropologie und Psychologie diese Auffassung stützen kann. Wir wissen aus neueren Forschungen, dass es zu den Eigentümlichkeiten des Menschen gehört, schon in sehr frühen Entwicklungsstadien, sich für das, was mit anderen, mit ihrem Befinden los ist, zu interessieren. Denken Sie an die verschiedenen Forschungen aus Leipzig. Die haben doch ganz klar herausgestellt, dass sehr frühe Neugeborene bereits ein Interesse daran nehmen, wie es mit anderen steht, während das entsprechende Menschenaffenkinder offensichtlich nicht tun. Für Mill ist jedenfalls der Altruismus zwar eine Realität, Altruismus ist anders als die meisten Philosophen des 18. Jahrhunderts angenommen haben, keine Unmöglichkeit. Mill ist kein psychologischer Egoist in dem Sinne, dass er meint, alle Motivation ist letztlich egoistisch, aber Altruismus ist eine Kulturleistung. Es gibt das Gute nicht als Naturprodukt. So unterscheidet er sich dann auch ganz und setzt sich bewusst ab von dem durchgängigen psychologischen Egoismus bei Jeremy Bentham, seinem eigenen gewissermaßen Modell, an dem er sich misst und gegen den er sich auch kritisch abgrenzt. Also die Gemeinschaftsgefühle des Menschen, auf die Mill ja in fast christlicher Pose sich beruft, wenn es um Solidarität innergesellschaftlich, aber auch außergesellschaftlich geht. Diese Gemeinschaftsgefühle sind keine natürlich gewachsenen Gefühle, sondern sind letztlich aus sozialen Verstärkungsmechanismen, also aus Erziehungsprozessen erwachsen, was auch erklärt, dass Mill der Auffassung ist, dass Erziehung und Bildung die ganz primären Aufgaben der staatlichen Herrschaft sind. Nicht so sehr Wirtschaftswachstum, wie gesagt, sondern vor allen Dingen eine zunehmende Bildung, sowohl des Kopfes als auch des Herzens und eine Erziehung, die altruistische Neigungen nicht erstickt, wie er das in seiner Zeit eher gesehen hat, sondern gewissermaßen peppelt. Bei Mill erscheint das Gute, das Lebendige, das Kreative als etwas Vulnerables. Eine Perspektive, die für unsere Gesellschaft meines Erachtens immer noch hochrelevant ist. Das Gute ist zwar da, aber es muss gepflegt werden. Und Mill weiß ganz genau, dass viele Strukturen, er denkt vor allen Dingen an das Arbeitsleben, er denkt an die Arbeitsplätze seiner Zeit, er denkt aber auch an das Familienleben, die Familienstruktur seiner Zeit. Diese Strukturen sind nicht geeignet, diese Pflänzchen des Guten, wie er das nennt, zu fördern, sondern gerade diese Ansätze zu ersticken und abzutöten, sodass sich niemand mehr im höheren Alter an die Ideale seiner Jugend erinnern kann. Nur der Philosoph gewissermaßen oder der halbtags arbeitende Beamte, wie Mill das war, der seine Tätigkeit in der Indien, East India Company nur auf die Morgenstunden beschränkt, der hat natürlich die Möglichkeit, diese Neigungen auch zu pflegen und zu kultivieren. Aber das ist nicht der Arbeitstag. Sie wissen, wie der Arbeitstag damals aussah. Von Friedrich Engels haben wir eine sehr schöne Schilderung des damaligen Arbeitstags in der Industrie. Die lässt so etwas nicht zu. Und insofern ist hier ein starker sozialkritischer Impuls enthalten. Bei William James, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, weil bei ihm auch gewissermaßen der Naturalismus nur in, ich habe es nur sehr wenige Stellen gefunden, nur in Nietzsche zu sehen ist. Bei James haben wir auch eine sehr pessimistische Einschätzung der menschlichen Natur. In dem sehr späten Aufsatz The Moral Equivalent of War, schon eine sehr schöne bemerkenswerter Titel, das moralische Äquivalent des Krieges. Er meint damit so etwas wie das moralische Gegenstück zum Krieg. Er sah den, das ist vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben, aber er sah den Ersten Weltkrieg gewissermaßen schon auf die Welt zukommen. Und er sah in Europa, aber auch in den USA eine zunehmende imperialistische Bereitschaft, sich in einen Krieg zu stürzen. In einem Satz, History is a bath of blood, the Iliad is one long recital of how Diomedes, Ajax, Sarpedon and Hector killed. Das heißt, er hat keine andere Einschätzung als Schopenhauer der Weltgeschichte. Es ist ein Schlachtengetümmel. Es ist nicht absehbar, dass die kantische Fantasie des ewigen Friedens Realität wird. Es ist schlicht undenkbar, dass dieses Morden jemals aufhören wird. Trotzdem aber die Konsequenz, zu der ich gleich komme, die auch William James aus dieser Diagnose zieht, ist alles andere als resignativ. Bei Schweitzer haben wir ebenfalls eine sehr pessimistische Einschätzung der Natur des Menschen, aber die ist gewissermaßen auch selbst induziert, weil diese Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben so extrem anspruchsvoll ist, ein spezifisch protestantisches Paradox kann man sagen, dass sie praktisch niemand sündenfrei befolgen kann. Jeder macht sich schuldig. Schweitzer hat sich ja auch angeklagt, dass er dieser Ethik nicht folgt. Aber wer kann dieser Ethik folgen? Es bedarf also schon einer Konzeption, wie sie erst heute an der Tagesordnung ist. Ich kenne jedenfalls keine Vorgängerbewegung, die sogenannten Fructarians genannt, die auf jede Form der Nahrung verzichten, die die Tötung von Lebewesen mit sich führt. Also auch die Tötung von Pflanzen oder Mikroorganismen. Das ist eine Position, die heute vertreten wird von einigen Extremisten. Mediziner warnen vor dieser Position. Man kann seine Gesundheit auch angenehmer schädigen. Es ist nach dieser Position gewissermaßen nicht gestattet, einen Salatkopf zu verspeisen, sondern eben nur Salatblätter, die aber den Salat am Leben erhalten. Also nur die Früchte, die gewissermaßen abfallen oder die man entnehmen kann. Die heutigen Frutarier sind meist Veganer, aber im Zuge der schweizerischen Ethik wäre es durchaus nicht illegitim, Milch und Eier und entsprechende Produkte zu verzehren, sofern dies nicht dazu beiträgt, dass diese Tiere, wie es de facto der Fall ist, sehr viel kürzer leben, als sie natürlicherweise leben könnten. Sie müssten also ihre eigene Kuh halten. Ja, wie ist die Antwort darauf? Sie ist nicht anders als zu erwarten, cultiver notre jardin in der einen oder anderen Weise. Also dieses Motto, das Voltaire im Schlusskapitel des Candide mit seiner negativistischen Diagnose der Welt tatsächlich gegeben hat. Und bei Schopenhauer ist dieser cultiver notre jardin die Selbsterlösung durch Entsagung, durch Quietismus, aber auch durch solidarisches Handeln im Sinne des Prinzips omnes iuva, quantum potes, also der Hilfeleistung, nicht nur aus gefühltem Mitleid. Bei Mill hat die Dies cultiver notre jardin einen starken appellativen Gehalt, nämlich Förderung von Bildung, Wissenschaft, aber auch Technik und Medizin. Bei Mill wird aus dieser negativistischen Diagnose sowohl hinsichtlich der Natur als auch des Menschen durchaus eine, sagen wir, reformerische Gesinnung abgeleitet, die vor allen Dingen Investitionen im Bildungssektor als ein Mittel der Besserstellung vor allen Dingen der schlechter gestellten Schichten aus Armut sieht. Bei James ganz explizit die Aufforderung, die kämpferischen Motive der Jugend nicht in den Kampf gegen fremde Völker, sondern in den Kampf gegen die Natur einzusetzen. Hier wird also ganz, ganz offen und aggressiv von der Eroberung, der Bezähmung des Kampfes gegen die Natur gesprochen, auch mit dem Ziel, vor allen Dingen die unteren sozialen Schichten besser zu stellen. Aber nicht nur das, sondern auch die Jugendlichen charakterlich reifen zu lassen. Also alles das, was die Militaristen vom Wehrdienst und vom Waffendienst erhoffen, das gewissermaßen alternativ durch die Auseinandersetzung der Jugend mit der Natur zu erhoffen, in Form von Ingenieurstätigkeit, Blood Tags gibt es hier auch, Immemorial Human Warfare Against Nature. Das würde zu Stolz führen, die Frauen würden mehr Gefallen an ihnen finden, sie würden bessere Väter sein und bessere Lehrer der kommenden Generation. Also hier wird das kämpferische Pathos aus der militärischen Sphäre gewissermaßen transferiert in den Kampf gegen natürliche Bedrohungen. Bei Schweizer wird das Mitfühlen mit dem Willen zum Leben, die Anleihen bei Schopenhauer sind hier evident, gewissermaßen zur Alternative, aber natürlich auch die entsprechenden Handlungsweisen. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist für Schweizer keine kontemplative Einstellung, sondern eine Verhaltensmotivation. Es soll darum gehen, Leben vor den Fängen gewissermaßen der unheiligen Natur zu retten. Es soll darum gehen, Leben zu ermöglichen gegen das Prinzip des Lebens. Und was mich persönlich am meisten überrascht hat, ist, dass alle diese vier Antirussoisten ihre, sagen wir, Reformideen, ihre Appelle, ihre Moral überhöhen durch religiöse Töne. Das erwartet man bei ihnen nicht durchweg. Und es ist interessant, dass es zum Teil sogar zu einer Reinterpretation theistischer, also gottesgläubiger Anschauungen bei diesen Autoren kommt. Nicht so sehr bei Schopenhauer, der durchaus so eine Art mystische Unio mit dem Allerunheiligsten kennt, also mit dem Willen, ein Paradox, dass gerade diese Vereinigung mit dem, sagen wir, mit dem fatalen, teuflischen Prinzip der Welt, dass das eine Art Neuauflage der mystischen Unio mit dem Heiligen sein soll. Wir haben bei Mill das Unwahrscheinliche vor uns, dass er in seinem späten Essay Theism eine Gottesidee vorschlägt, die zwar nicht pragmatistisch gedeutet, die aber pragmatisch gedeutet werden kann, nämlich die Vorstellung eines unvollkommenen und ohnmächtigen Gottes. Eine Vorstellung, die in der Theologie niemals auf Akzeptanz gestoßen ist und die auch eine Kuriosität innerhalb der Geschichte der Gottesvorstellungen darstellt. Die Idee von Mill ist klar, Theodizee ist unmöglich angesichts der Verderbtheit der Natur. Gott kann nicht der Schöpfer der Natur sein. Die Natur würde Gott ständig gewissermaßen desavouieren. Wenn er nicht der Schöpfer der Natur sein kann, was kann er dann sein? Er ist selbstverständlich ethisches Ideal, vor allen Dingen durch Jesus Christus als gewissermaßen moralisches Ideal von Menschheitsliebe und Selbstaufopferung. Aber Gott ist vor allen Dingen ein Partner. Er sieht das ganz gewissermaßen religionspsychologisch. Gott kann ein Partner sein in dem ethischen Bemühen um eine Verbesserung der Welt. Und das kann er gerade deshalb sein, weil er unvollkommen ist und auf diese Weise eine Gemeinsamkeit, eine Affinität zwischen Mensch und Gott besteht. Menschen sind unvollkommen wie Gott und sie sind insofern beide vereint in dem Kampf gegen die Übel der Welt. Bei William James haben wir eine ähnliche Bewegung. In dem letzten Kapitel von Pragmatism geht es ja um Pragmatism and Religion. Und dort finden Sie die ganz eigentümliche Vorstellung von James ausgedrückt, dass er den Theismus, die Gottesvorstellung, ganz aus der metaphysischen Tradition herausnimmt und den Gottesglauben ausschließlich Kraft seiner Wirksamkeit für die Handlungsbereitschaft, für die Einsatzbereitschaft des Menschen allerdings rechtfertigt. Hier wird also der Gottesglauben funktionalisiert, durch diese Funktionalisierung aber gleichzeitig rehabilitiert. Bei Albert Schweitzer, der als Theologe hier vielleicht ein besonders interessanter Fall ist, bei Schweitzer finden wir zumindest implizit eine vollständige Aufgabe der herkömmlichen Dogmatik. Gott ist nicht mehr Schöpfer, sondern Gott ist jetzt definiert als gewissermaßen der Fluchtpunkt, als der Bezugspunkt der Identifikation des Menschen mit der leidenden Natur. Im Mitleid findet, anders als bei Schopenhauer, bei Schweitzer, der Mensch gewissermaßen seinen Gott. Es ist nicht nur die Vorbereitung, wie bei Schopenhauer, zur eigentlichen mystischen Vervollkommnung in der Askese, in der Überwindung des eigenen Trieblebens und der eigenen Affektivität, sondern bei Schweitzer wird gewissermaßen das ethische Handeln selbst, er spricht von ethischer Mystik, zu einer Gottfindung. Gott steckt nicht woanders als in dem mitleidvollen Handeln selbst. Man kann es natürlich auch hier als eine Selbstvergottung, als eine narzisstische Überhöhung der Person Schweitzer selbst sehen. Ich meine, es gibt ja den schönen Satz von Schweitzers entfernten Verwandten Jean-Paul Sartre, Großneffe. Schweitzer sieht so ein bisschen aus wie der liebe Gott. Und das hat er vielleicht auch ein bisschen gewusst. Ich komme zum Schluss. Meine Schlussfolgerung ist, die Naturbewertung der Antirousseauisten ist in wichtigen Hinsichten einseitig und überpointiert. Im Kern trifft sie selbstverständlich eine gültige Einsicht. Die Natur ist in Bezug auf den Menschen indifferent. Wie das Rilke in dem schönen Gedicht von der Natur, die Wesen dem Wagnis ihrer dumpfen Lust überlässt. Wir sind dem Urgrund unseres Seins, der Mutter Natur, nicht weiter lieb. Wir sind gewissermaßen Waisenkinder dieser Natur, schlecht behandelte Zöglinge dieser Natur, die selbst für uns zurechtkommen müssen. Aber es ist interessant, keiner der vier Autoren war blind für die ästhetischen Qualitäten der Natur, jeweils auf seine Weise. Weder Schweitzer, der ja selbst den Kristall mit Lebendigkeit ausgestattet hat, Mill nicht als Naturliebhaber, Schopenhauer als Rechnis. Meine Schlussfolgerung ist, die Natur scheint also la belle et la bête in einem zu sein. Sie ist die große Schönheit, aber sie ist die Bestie gleichzeitig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Eröffnen wir die Diskussion zu diesen vier Gestellen sozusagen, Rousseau, die Magnetisierung oder als Abstoß zum
Wo finde ich denn speziell bei Schopenhauer die Stelle, wo er sagt, dass Rousseau als Zögling von der Natur spricht? Wo finde ich das denn speziell?
In welchem Zusammenhang?
Ja, wo schreibt Schopenhauer
das? Das ist in der Ethik, also in dem Fundament der Maßstab. Und da gibt er ja eine durchaus naturalistische Erklärung des Mitleids. Und das findet sich in dieser, sagen wir, Verherrlichung des Mitleids als der Quelle von Altruismus und damit moralischer Motivation. Und da kommt dann aus gewissermaßen diesem Begeisterungssturm heraus für das Mitleid diese Stelle. Das finden Sie sofort in einem entsprechenden Werkindex. Denn es gibt sehr wenige Stellen, ich habe nachgesehen, es gibt sehr wenige Stellen, in denen Rousseau nicht nur wegen, wegen Schopenhauer Rousseau nicht nur wegen irgendwelcher Kleinigkeiten zitiert, sondern wo er sich auf Rousseau einlässt. Er spricht sonst über bestimmte Charakterzüge Rousseaus, die bekannt sind, seine extreme Offenherzigkeit, nicht seine Sucht fast nach exhibitionistischer Selbstpräsentation an vielen Stellen. Das war ihm durchaus bekannt. Aber hier spricht er ihn als Philosoph an, als Moralisten an, der gewissermaßen Pflöcke eingeschlagen hat.
Herr Gamm.
Ja. Wenn ich das Ergebnis so zusammenfasse, würde ich sagen, die Natur hat keine Natur. Das haben Sie irgendwie überzeugend dargestellt an den vier Autoren. Aber meine Frage ist, muss man nicht trotzdem mit der Natur rechnen? Ja, und zwar vielleicht dann irgendwie anders, aber gibt es nicht doch eine Präsenz? Also nehmen wir zwei Beispiele. Wenn Sie auf diese Zuwendungsreaktionen bei kleinen Kindern anspielen, dann muss es ja irgendwie, und darüber dann sozusagen eine Art Altruismus rechtfertigen, dann muss es ja aber doch irgendwie so eine Art Mechanismus oder eine Art Haltung geben, für diese Zuwendungsreaktion. Und ist da nicht dann doch irgendwie wieder so ein, wenn auch nicht gut bestimmt, aber natürlicher Drang, Zwang, Reaktion? Oder nehmen wir ein zweites Beispiel. Nicht, muss man nicht doch auch mit der Natur rechnen, oder tun wir rechnen ständig damit, zum Beispiel bei Heilungsprozessen. Ja, die können Sie so einfach künstlich nicht initiieren. Wie muss der Körper sowas haben? Ja. Ja, also es ist richtig, sozusagen intellektuell auch befriedigend, dass die Natur irgendwie so definiert werden kann, über bestimmte Qualitäten oder Beschreibungen, aber man muss trotzdem mit ihr rechnen.
Ja.
Und das ist mir irgendwie nicht richtig rausgekommen, nicht? Weil
ja, ich habe ja nicht den Ehrgeiz gehabt, gewissermaßen das ganze Spektrum der Wertaspekte des Natürlichen hier zu entfalten. Ich habe gewissermaßen das, was ich gesagt habe, so Fragmenten aus meinem Buch über Natürlichkeit entlehnt. Und da habe ich natürlich auch die andere Seite gesehen. Also die Tatsache, dass es in vielen Fällen durchaus vernünftig, angemessen, rational ist, der Natur das Heft nicht zu entreißen. Ich denke Sie an Heilungsprozesse, Selbstheilungsprozesse. Und hier sind die kulturkritischen von Hans Jonas bis zu vielen gegenwärtigen Theoretikern, kulturkritischen Tendenzen zu sagen, wir sollten nicht diese Ungeduld an den Tag legen, gewissermaßen die Pille gleich einwerfen beim ersten Symptom, anstatt den natürlichen Heilungsprozessen ihren Lauf zu lassen. Völlig berechtigt. Wir leben heute in einer Zeit, in der eine gewisse Eingriffssucht besteht und in der das, sagen wir, wachsen lassen, das sich entwickeln lassen, als in früheren Zeiten mehr oder weniger erzwungene, aus Mangel an Ressourcen, erzwungene Haltung, gar nicht mehr gepflegt wird. Es gibt nicht mehr die Hausapotheke, die Geistige, die sagt, das wird schon wieder gut, wir gehen gleich zur Tomographie bei der kleinsten Erschütterung und lassen uns gewissermaßen von der Natur erheblich zu wenig bieten. Also es gibt da eine vollständige Berechtigung des Naturpathos, das wir heute in vielen Bereichen, vor allen Dingen der Naturethik, finden. Das Lob des Enthaltens, des Unterlassens gegen einen übersteigerten Aktivismus. Das gilt in vielen Bereichen, in denen Geduld mit der Natur auch für den Menschen letztlich heilsamer ist. Ich habe in dem Buch, und das war jetzt hier nicht mein Thema, auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise positive Gefühle gegenüber der Natur ihren letzten Grund darin haben könnten, das ist aber eine Spekulation, dass wir selber Naturwesen sind und gewissermaßen hier eine Art Loyalität verspüren. Wir sind gewissermaßen nicht außerhalb der natürlichen Evolution, sondern wir sind aus dem Stoff, den die Natur gemacht hat. Und ich kann durchaus verstehen, dass daraus auch eine gewisse Vertrauensseligkeit hinter der, sagen wir, Toleranz gegenüber natürlichen Prozessen erwächst, die wir nicht in gleicher Weise gegen die Ausgeburten unseres Gehirns haben. Also in, sagen wir, technische, raffinierte Weisen mit der Natur umzugehen. Das könnte ein Motiv sein. Ich wage das nicht als irgendwie testbare oder als auch nur rational diskutierbare Hypothese in den Raum zu stellen. Aber so etwas könnte beteiligt sein an dieser ganz offenkundigen Bereitschaft, zum Beispiel natürliche Erkrankungs- und zum Tode führende Prozesse leichter zu akzeptieren, als wenn diese Prozesse in irgendeiner Weise durch Interventionen von außen, denken Sie an Umweltschadstoffe, induziert sind. Das natürliche degenerative Verhalten unseres Körpers lässt uns eher gleichgültig. Wir akzeptieren das sehr viel leichter, als wenn uns gesagt wird, diese Alterungsprozesse sind zum Beispiel durch Radioaktivität, durch Strahlung oder durch bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmitteln bedingt. Dann sind wir gewissermaßen sofort alert, wir sind alarmiert. Und diese Wahrnehmungsdiskrepanz, diese Dichotomie, ist zutiefst erklärungsbedürftig. Und ich denke, da steckt ein Stück evolutionäres Erbe der Aussöhnung mit den natürlichen Lebensverhältnissen.
Ja, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag. Sie haben ja sehr schön freigelegt die negativen Pointierungen und auch die damit verbundenen Ambivalenzen im Anti-Rousseauismus. Und mir liegt jetzt natürlich die Frage auf der Zunge, die ich auch im Anschluss an die Rousseau-Vorträge fast regelmäßig schon gestellt habe: Wie sollen wir eigentlich damit in philosophischer Absicht umgehen? Also man könnte, ich meine, das wäre vielleicht sogar erfolgreich, mal versuchen, zu diesen Punkten, die Sie genannt haben, jeweils das positive Spiegelbild bei Rousseau aufzusuchen oder auch im Rousseauismus. Dann hätten wir so eine schöne Parität von positiven, negativen Pointierungen und den davon abgeleiteten Ambivalenzen und so fort. Das Problem ist ja, dass wir auf beiden Seiten eine sehr seltsame Gemengelage haben von unterschiedlichen Naturkonzepten und auch unterschiedlichen Instanzen, aus denen diese gewonnen wurden. Ja. Das sind mal kontrafaktische Konstruktionen, mal sind es Befunde, die auf Plausibilisierungen beruhen, mal wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich begründete Naturalismen, die flugs verallgemeinert werden, etc. Mal werden bestimmte Phänomene positiv gewichtet und Sie haben hin und wieder dafür plädiert, dass dies durchaus nachvollziehbar sei. Mir kamen Ihre Kommentare dann manchmal fast schon so ein bisschen psychologistisch oder phänomenologisch vor. Mal, dass dies überzogen sei. Letzten Endes läuft auch das darauf hinaus, dass diese Behauptungen über Natur und was man mit ihr anfangen könne und wie man sie bewerten solle, eigentlich weniger Aussagen sind zu einem Etwas, genannt Natur, sondern viel deutlicher bestimmte Naturverhältnisse spiegeln.
die wir eingehen. Sodass also die ganze Fragestellung, wenn man sie jetzt zum Gegenstand einer philosophischen Analyse oder gar Kritik machen wollte, sowohl bei Rousseau als auch im Anti-Rousseauismus, vielleicht, wenn man das Ganze dann in philosophischer Absicht angeht, wofür diese Überlegungen natürlich die Voraussetzungen sind, den Einstieg darstellen, die ich deshalb keineswegs jetzt irgendwie kritisch konnotieren will. Also wenn man dies vollziehen will, müsste man doch eigentlich ja, reflexionsphilosophisch vorgehen. Also wir müssten versuchen, unsere Beziehungen zu diesem X zu thematisieren und zu zeigen, wie wir sowohl im Lichte dieser Beziehungen, die meines Erachtens im Wesentlichen ein praktisches Fundament haben, dieses X modellieren und uns selbst modellieren. Ja. Also das wäre möglicherweise eine Perspektive.
Ja, also da bin ich,
Sie, vielleicht haben Sie bessere.
Ich bin sehr dankbar für Ihre Intervention, denn gerade in der Umweltphilosophie hat man ja seit längerem festgestellt, dass die Naturbegriffe, die dort verwendet werden, eher Beziehungsbegriffe sind, als in irgendeiner Weise etwas an sich Seiendes oder Gegenstand von objektivierender Beschreibung darstellen. Vor allen Dingen bei der ästhetischen Bewertung von Natur spielt natürlich auch der subjektive biografische Erfahrungshorizont eine große Rolle, aber eben auch die speziellen Chancen oder die genutzten Chancen von unterschiedlichen Arten von Naturbeziehungen. Das ist ganz trivial, dass eben ein Landwirt eine andere Vorstellung von meinetwegen Hecken in der Landschaft hat als ein Ästhet, der als Tourist dorthin kommt und sich freut, dass da so viele Vögel nisten können, die in einer ausgeräumten
Landschaft. Da scheiden sich die Geister.
Nicht? Das ist extrem verschieden. Aber das gilt eben, das war jetzt nur ein Beispiel, in der Ästhetik zeigt sich gewissermaßen wie ein Brennglas, die diese Relationalität der Naturbegriffe ganz besonders. Und mir geht es natürlich vor allen Dingen jetzt als Ethiker in der Nachfolge von John Stuart Mill darum, gerade die, sagen wir, Vorurteilsstrukturen zu entlarven, die hinter solchen Naturalismen unterschiedlicher Art stehen. Also der Beziehungsaspekt ist gerade schon eine Relativierung, nicht, der Autorität, die der scheinbaren Natur zugesprochen wird. Nein, wir kennen ja alle diese Debatten, dass manche über die Legitimität von Homosexualität mit naturalistischen Argumenten argumentieren und dann darauf hinweisen, dass ja, wie Konrad Lorenz gesehen hat, auch Graugänse homosexuell sein können. Welch absurdes Argument. Ne? Aber dieses Argument, auch wenn es eine befreiende oder emanzipatorische Stoßrichtung hat, ist genauso absurd wie das andere Argument, sagen wir, des Vatikans, dass Homosexualität naturwidrig sei, ne, oder der Natur des Menschen entgegen sei. Also hier wird gewissermaßen auf einer völlig falschen Ebene verhandelt, die wir heute natürlich etwas zu machen finden, weil wir meinen, darüber hinweg zu sein, lieber aber in vielen anderen in vielen anderen kontroversen Diskussionen durchaus gar nicht so selten antreffen. Nicht Natur wird hier gewissermaßen mit einer Rolle beauftragt, mit einer Rolle ausgestattet, die der Naturbegriff einfach nicht hergibt, nicht hergeben kann. Genau wegen dieser Ambivalenz und der, sagen wir, therapeutische oder kritische Eingriff, ganz hegelianisch, darin besteht, dieses, sagen wir, relationale Moment offenzulegen, dass hier ganz bestimmte geprägte, auch historisch geprägte Naturbegriffe eine Rolle spielen, die aus bestimmten Traditionen, aus bestimmten dogmatischen Lehrgebäuden, aber eben auch aus der jeweiligen konkreten Erfahrung mit der Natur herauskommen. Ich habe einmal ganz polemisch so eine Gegenüberstellung aufgeschrieben, ich habe das hier nicht vorgetragen, in demselben Jahr, in dem einer der großen Funktionäre der deutschen Naturschutz- und Jugendbewegung in extremen Tönen von der Güte, ganz sagen wir extrem russoistisch, von der Güte und der Herrlichkeit der Natur sprach, in demselben Jahr sind, wie wir wissen, mehr Menschen an der spanischen Grippe zu Tode gekommen als im gesamten Ersten Weltkrieg. Also in dem Jahr, ich glaube es war 1945, 19. und 1921, sind mehr Menschen an diesem damals unbekannten Erreger zugrunde gegangen als im Felde in den furchtbaren Ersten Weltkrieg. Und das war gewissermaßen synchron. Und das sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Es geht letztlich natürlich um dieselbe Natur. Einmal aus der Sicht des Epidemiologen, des Mediziners, andererseits aus der des Naturfreundes, der die andere Seite sieht. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, sich das nun mal klar zu machen. Also durchaus phänomenologisch und sagen wir ohne weitere philosophische Konsequenzen.
Nur ganz kurz noch, das ist eben der Punkt, wenn Sie sagen, es geht immer um dieselbe Natur, aus unterschiedlicher Perspektive. Ja. Wenn man mal in die Details reingeht, zum Beispiel Konzepte des Wachstums und das,
ja.
Gerade jetzt mit Blick auf Mills Forderung nach Nullwachstum. Mhm. Wie wird denn unterschieden, was positives Wachstum als qualitative Entwicklung sei, etwa im Unterschied zu einer Wucherung oder einem übermäßigen Wachstum?
Ja.
Dafür gibt die Natur selber, was immer dies auch sei, nicht die Instanz. Also ich glaube, diese Perspektiven sind nicht bloß Perspektiven auf ein gemeinsames X, was da beleuchtet wird, sondern diese Perspektiven sind modelliert und die Legitimationshypothek kann nie in irgendeiner Weise auf dieses X verlagert werden.
Ja. Naja, Sie haben völlig recht, Wachstum ist ein wunderbares Exempel, weil spontan Wachstum im Positiven verknüpft wird, wegen des Wachstums von Kindern, der Entwicklung, Fortschritt, alle diese Begriffe haben natürlich einen gemeinsamen Kern. Wenn Sie vom Wachstum eines Tumors sprechen, ändert sich das sehr schnell, obwohl es ein ausgesprochen, sehr urtümlicher Vermehrungsprozess von Zellen ist, der uns ansonsten nicht stören würde. Aber Wachstum ist ein Schlüsselbegriff, also bis hin zur Wachstumsrhetorik in der Wirtschaftspolitik, bis hin zum Grundgesetz, das Wachstum fordert, stetiges Wachstum als Staatsziel. Das geht ein wie Butter gewissermaßen. Während das Stagnation, Stationary State, Nullwachstum, das ist schon eine Euphemisierung, Nullwachstum ist eben kein Wachstum, sowas wie ein falscher 50er. Also diese Konnotationen, die in diesen Wörtern stecken, die scheinen ziemlich tiefe Wurzeln zu haben. Und die sind ja bezeichnen, die lassen sich bezeichnen in ganz elementaren Lebenserfahrungen, die durchweg als positiv und zu Recht als positiv erlebt werden.
Wenn ich selber noch ein bisschen setzen darf, etwas anders gelagerte Fragestellung. Für mich war besonders schön und jetzt irgendwie weiteres stimulierend die Beobachtung, die in vielen Ihrer Zitate auch zum Ausdruck kam, dass die vier Autoren, die Sie vorgestellt haben, anders als Rousseau, das Thema Natur mehr oder weniger deutlich verhandeln, indem sie auch einen weiteren begrifflichen Mitspieler nicht einschmuggeln, aber sozusagen ins Feld führen, nämlich das Leben. Jetzt könnte man auch begriffsgeschichtlich oder vielleicht auch diskursgeschichtlich tatsächlich die Frage stellen, ist die andere Perspektivierung von Natur oder Naturen und auch Naturverhältnissen möglicherweise bei diesen vier Autoren des 19. oder 20. Jahrhunderts, hat die was damit zu tun, dass der Terminus Leben oder auch Konzepte von Leben in einer näher zu klärenden Weise interferierend mit dem Thema Natur mit ins Spiel gekommen sind. Bei Rousseau haben wir das noch gar nicht. Bei Rousseau haben wir Leben allenfalls in so einem biografiebezogenen Sinne, also als Zeitgestalt, sagen wir mal, in aller Vorsicht. Vielleicht auch irgendwie ethisch-moralisch relevant, aber dann ist das bezogen auf die eigene Lebensspanne. Das ist im 19. Jahrhundert vollständig anders und der Lebensbegriff hat jedenfalls in einigen der Ansätze, die Sie gezeigt haben, sowas wie ein Widerpart fast dargestellt zu dem Naturbegriff und zwar genau auch, was die Bewertung angeht oder was die normative Erwartung angeht, die daran gerichtet wird. Da wollte ich jetzt einfach nochmal nachfragen. Ist es ein reizvoller Leitstrahl, das nochmal näher anzuschauen, wie nicht nur diese antirussoistischen Konzepte sozusagen eine Umwertung der Natur vornehmen, sondern wie sie gleichzeitig auch Leben ins Spiel bringen, tendenziell positiv konnotiert, als etwas, das einerseits sozusagen mit Natur korreliert oder verbunden ist, auf der anderen Seite aber auch heraustritt. Sie hatten an einer Stelle diesen stärker subjektivierten Charakter von Natur bei Schweizer hervorgehoben, aber Verwandtes ließe sich unter Umständen bei den anderen dreien auch rauspräparieren.
Ja.
Also deswegen einfach da nochmal so eine Frage rein in die Begriffs- und theoriegeschichtliche Diagnostik. Was spielt der Lebensbegriff für eine Rolle?
Ja, erstens spielt der Lebensbegriff, wie Sie richtig sagen, eben im 19. Jahrhundert eine ganz andere Rolle als im 18. Jahrhundert. Er tritt viel stärker in den Vordergrund. Er wird stark positiv konnotiert, nicht nur im Vitalismus. Es gibt den Lebensbegriff dann später in der Lebensphilosophie sehr stark positiv aufgeladen. Bei Schweizer spielt natürlich auch die Entwicklung in den Wissenschaften eine Rolle, also die Verselbstständigung der Physiologie gegenüber der Anatomie. Man erkennt besser, welche Funktionen zum Lebensvollzug gehören. Man entdeckt die Komplexität der Lebensformen. Und das ist schon ein, sagen wir, Hintergrund, der diese Begriffslandschaft stark verschiebt. Der Begriff des Lebens wird dann bei Schweizer, aber in einer Weise, die vor allen Dingen auch heute noch weiter schwingt, in einer extremen Weise, sagen wir, divinisiert. Nicht? Leben wird jetzt zu einem eigenständigen Prinzip, ohne jede Anknüpfung an irgendwelche vitalistischen Philosophien, aber Leben wird zu einem Merkmal, das sich radikal absetzt von dem Bereich des Ungebändigen. Das Organische bekommt nun eine Selbstständigkeit, wird als irreduzibel gesehen, bis heute von vielen als irreduzibel auf das Leblose gesehen und wird zu einer Art, ja, zu einer Art Subjektivität weitergedeutet. Eine Vereinseitigung, die wir in dieser Weise im zu Rousseaus Zeit implizit schon haben, wenn ich mal an die Empfindsamkeit denke, die ja auch gewissermaßen so Werther, ne, das Leben der Gräser und das, hier wird die lebendige Natur als quasi Subjekt beschrieben, aber noch nicht mit diesen Begriffen. Nicht in abstracto, sondern eher in konkrete. Und dieses romantische gewissermaßen Lebensgefühl, dass ich nicht eben nur Materie mit dem Subjekt, sondern Lebendiges mit dem Affinen, mit dem dieses Leben nachlebenden und sich mit dem identifizierenden Subjekt erfährt, das ist ein neues Moment. Nicht? Leben lädt viel stärker zur Identifikation ein als Natur. Natur ist eher Objekt, ist eher Hintergrund. Leben ist etwas, das atmet, mit dem man gewissermaßen in einem bestimmten Schwingungsverhältnis sieht. Und das findet sich implizit auch bei Schopenhauer schon, wenn er Wille und Leben ziemlich indifferent nebeneinander stellt. Wille zum Leben, Wille, obwohl der Wille ja auch auf das Organische, Unorganische, Anorganische angewendet wird, ist aber das, sagen wir, anschauliche Moment des Lebensprozesses in seiner Zielstrebigkeit, in seiner Stoffwechselhaftigkeit, ist das Paradigma für diesen positiven Naturbegriff und der, den findet man bis Klages, nicht? Also in den, sagen wir, in den Lebensphilosophie, auch bei Nietzsche spielt der Begriff des Lebens ja eine sehr wichtige Rolle, ganz abgetrennt von dem der Natur, als etwas, das uns viel näher ist als irgendetwas, was Natur heißt. Und das kulminiert, würde ich sagen, in dieser kuriosen Philosophie von Schweizer, die gleichzeitig aber auch diese Ambivalenz der Lebensbewertung auf den Höhepunkt treibt. Leben ist auf Kosten anderer Leben. Das steht bei Schweizer wie bei Schopenhauer. Leben ist eingegliedert seit einer Nahrungskette des Fressens und Gefressenwerdens. Und dieses Leben gleichzeitig soll aber dann fast ein heiliges Prinzip sein, das wir nicht nur achten müssen, sondern vor dem wir Ehrfurcht haben müssen. Also eine Emotion, Ehrfurcht, die herkömmlich dem Allerheiligsten vorbehalten ist, die wird nun auf ein Prinzip, ein abstraktes Prinzip angewendet, das sich über jede philosophische Kategorie erhebt und zu einer Art Ersatz Gott wird, ne, zu einer Art Bodhisattva. Das ist schon bemerkenswert. Also kulturhistorisch ist das eine wirklich sehr aus der Distanz gesehen eine eigentlich kuriose Entwicklung. Aber sie ist nachvollziehbar aus eben einer bestimmten Zeitstimmung heraus, die einerseits vitalistisch dachte, andererseits aber extrem kulturkritisch, extrem zivilisationskritisch eingestellt war und diese, sagen wir, von der Natur, noch von der Menschheit noch nicht eroberte Natur verherrlichte und damit zu einem wichtigen Vorgänger der späteren Ökobewegung wurde. Also bei solchen Pionieren wie Gruhl, der jetzt ja ganz vergessen ist, ist dieser lebensphilosophische Impuls der ursprünglichen grünen Bewegung noch sehr deutlich. Nicht, da ergeben sich ganz erstaunliche Kontinuitäten zwischen Klages und Dietfurt oder Klage und Griesebach. Das ist ein Bogen, der heute nicht mehr so gerne thematisiert wird, der aber zweifellos von der konzeptionellen Grundlage hier noch präsent ist.
Gibt es noch Fragen?
Nein.
Da ist noch eine.
Ich wollte eine kurze Frage, und zwar, was sind Sie denn jetzt auf den Titel gekommen? Letztendlich sind Sie ja doch zum Schluss gekommen, dass die Antimotivisten doch irgendwie auch so eine indifferente Haltung gegenüber der Natur haben und auch irgendwie Cuteville, Le Jardin, ja durchaus ja diese Kulturleistung auch betonen, die dann vielleicht den Menschen zur Natur oder zum guten Wesen macht. Und dasselbe kann man ja durchaus bei Rousseau auch finden. Ja. Dann frage ich mich jetzt, wieso Sie die als Antirussisten
aufhalten. Also das ist jetzt eine Frage zu viel. Ich kann Ihnen nicht so beantworten. Es klingt einfach ganz gut.
Okay, dann bedanken wir uns sehr. Wer bei einem Glas, was auch immer, das Gespräch noch fortsetzen will, kann ich immer im Kellerclub uns antreffen mit den Gästen.